für die empfangende Person ist Analsex nochmal kritischer, wenn kein Kondom verwendet wird, weil gerade bei Analsex kann es halt wirklich passieren, dass so kleine Risse entstehen. Und wenn solche Risse entstehen, ist der Körper halt sehr rezeptiv für Geschlechtskrankheiten.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Diesmal bin ich alleine da, Leonie, aber ich habe einen wunderbaren Gast hier und zwar Sebastian. Magst du dich kurz vorstellen?
Natürlich. Hallo, ich bin Sebastian Humi. Ich bin hier von der Firma Germania Pharmazeutica und ich mache nebenbei Stand-up-Comedy und apparently sprechen wir heute über ein sehr spicy Thema, was ich erfahren habe, oder?
Ja, es geht nämlich um Analsex und hier vorab, Germania ist so wunderbar und sponsert diese Folge. Und du bist ja, man könnte sagen, Ex-Experte auf dem Gebiet.
Sie haben euch den Quotenhomo vorbeigeschickt. Yay!
So drückst das du aus. Nein, aber du kennst dich auf jeden Fall mit Analsex aus.
Genau.
Du weißt, was es braucht und welche Vorbereitungen oder was sozusagen. Du traust dich offen darüber zu sprechen.
Ja, ich finde, es ist auch nichts, wofür man sich schämen braucht. Also ich sehe da kein Hindernis, darüber zu sprechen. Ich finde das eigentlich super spannend, das Thema immer.
Hast du eigentlich das Gefühl, jetzt mal aus deinem privaten Blickwinkel betrachtet, dass Homosexuelle da weniger Berührungspunkte über Sex offen zu haben als
Nein.
Heterosexuelle?
Es gibt auch viele schwule Menschen, die sehr bieder sind und nicht so gerne über Sex per se sprechen, weil sie es doch auch so von zu Hause mitbekommen. Und es ist auch viel internalisierte Homophobie dabei.
Ah.
Das heißt, die Leute haben immer noch selbst ein Problem damit, homosexuell zu sein. Mhm. Das hatte ich ehrlich gesagt auch vielleicht 1-2 Jahre nach dem Outing, weil ich doch aus einem sehr konservativen und strengen katholischen Zuhause komme mit arabischen Eltern. Aber ich bin immer der Meinung, man muss über solche Themen sprechen, weil sonst passieren Sachen, die nicht passieren sollen.
Ja, und über die reden wir heute, weil wir haben super viele Fragen zugeschickt bekommen zu dem Thema auf unserem Instagram-Kanal couchgeflüster.vienna. Und ich würde gleich einfach mal starten mit einer Frage, die sehr häufig kam. Muss ich vor einen Einlauf machen? Oder wie bereite ich mich hier körperlich richtig vor?
Also Einlauf ist ein Thema, das sehr schwierig ist. Es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht harmvoll oder problematisch, nur wenn man es falsch macht, kann man sich verletzen. Ein Einlauf bedeutet, man hat so eine kleine Pumpe oder man nimmt zum Beispiel den Duschkopf und führt Wasser hinten anal ein und spült dann alles einmal aus und das macht man oft mehrfach, damit dann wirklich nichts mehr drinnen ist. Ich finde, das ist ein schwieriges Thema, nicht jeder kennt sich damit aus. Man sollte sich da auch YouTube-Tutorials oder sowas in Richtung ansehen, weil das ist wirklich, kann wirklich schmerzhaft oder gefährlich sein, wenn man es falsch macht oder wenn man zu viel Wasser nimmt oder zu viel Druck, weil das kann wirklich zu internen Verletzungen führen. Ich selbst mache nicht so oft Einlauf, weil ich habe den Vorteil, dass ich ballaststoffreich esse. Gleich Werbung einblenden. Nein, Spaß beiseite. Ich habe deswegen auch sehr auf dieses Produkt gepocht, weil wir haben nämlich ein Produkt eingeführt, das heißt Anulin Fiber. Das sind Ballaststofftabletten aus rein natürlichen Zutaten. Nehme ich jeden Tag 2 Tabletten davon. Ich habe aber auch generell sehr ballaststoffreiche Ernährung. Dadurch ist es in Wahrheit nie so schmierig oder schleimig und dadurch ist es eigentlich relativ sauber bereits. Das heißt, ich muss jetzt nicht einen super aggressiven Einlauf machen. Das heißt, mein Tipp immer, wenn ihr einen Einlauf macht, passt sie wirklich auf, macht es richtig, schaut sich was an. Ansonsten esst es ganz viele Ballaststoffe. Das hilft wirklich und das verhindert auch kleine Hopperlas, die dann während dem Sex passieren könnten.
Zu denen kommen wir heute eher auch noch.
Okay, perfekt.
Hast du auch so einen Tipp, weil apropos, so, wenn man halt mittendrin ist, man braucht meistens ja Gleitgel.
Genau.
Oder sollte man zumindest verwenden. Hast du da vielleicht auch einen Tipp?
Gleitgel. Ganz ehrlich, essentiell. Also es soll richtig flutschen, weil sonst kann es schmerzhaft werden und auch nicht so angenehm sein für die Person, die halt in dem Fall, wo eingedrungen wird.
Ja.
Gleitgel, schaut wirklich drauf, dass es jetzt kein Gleitgel ist mit Parfüm, kein Gleitgel mit Du, also mit irgendwelchen Alkoholen, nicht zu viel Glycerin. Es gibt auch gute medizinische Gleitgele. Schaut wirklich auf das, was qualitativ Hochwertiges kauft. Geht auch gerne in einen Sexshop und kauft sich was ein bisschen Teures. Es muss nicht immer Durex sein. Vor allem für Analsex macht es Sinn, etwas zu nehmen, das danach nicht alles austrocknet. Weil sonst ist es, habt ihr danach einen Rattenschwanz an Problemen, den ihr mitzieht.
Oh, das ist sehr gut zu wissen. Also das heißt, also du sagst, man soll schon noch darauf achten, dass es danach so Feuchtigkeit spenden ist.
Ein bisschen im besten Fall, weil es ist ja doch, es kann halt doch zu kleinen Unfällen kommen, es kann zu kleinen Rissen kommen und wenn ihr nicht was macht, das automatisch pflegt, schwierig. Aber Wichtig ist auch, dass ihr vielleicht vorher die Stelle generell ein bisschen vorbereitet. Zum Beispiel auch ein bisschen waschen, damit auch keine Keime oder so um das Loch herum sind. Da gibt es auch so tolle Waschschaum. Wir haben schon mal geredet, glaube ich, Lactamus könnte jetzt da zum Beispiel verwenden oder Anulin-Waschschaum. Also das funktioniert hervorragend. Einfach kurz waschen, weil wenn dann eine Verletzung passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich entzündet, ein bisschen weniger.
Ah, das ist ja auch mal gut zu wissen. Dann eine Frage von einem Lauschi, die meinte, was kann ich tun, wenn ich dabei Schmerzen habe? Werden diese eigentlich weniger, umso öfter man es macht, oder ist das nicht normal?
Schmerzen sind nicht ein gutes Zeichen. Das bedeutet, irgendwas läuft da gerade falsch. Mein Tipp, ganz ehrlich, wenn du Schmerzen hast, versuch das ein bisschen langsamer, nimm deutlich mehr Gleitgel, also wirklich viel Gleitgel. Ich bleib dabei, es muss richtig flutschen. Gleitgel ist euer bester Freund bei diesem Thema. Aber wirklich vorsichtig und aufpassen und auch ein bisschen Zeit lassen. Das ist ja auch ein Muskel, der muss sich mal entspannen, der muss er mal in Ruhe aufgehen. Das heißt, es geht nicht sofort rein. Das heißt wirklich, er soll mal ein bisschen mit einem Finger rein, zwei Finger, drei Finger, dann vielleicht der Penis oder halt der Dildo oder was auch immer verwendet wird. Und dann auch langsam vordringen, also nicht zu schnell, genau, weil das ist der größte Fehler. Viele Leute haben Brokeback Mountain, glaube ich, gesehen, und das ist so ein unrealistisches Bild, wo der Dude einfach nur in seine Hände spuckt, kurz mal hinwischt und dann mit seinem Ding reinrammt. Das geht in echt nicht. Das ist kein Gummiring, da unten.
Gut gesagt. Ich finde es ja voll spannend, weil viele fangen ja oft auch mit Analsex an, anstatt sich zum Beispiel mal selber mit Toys damit auseinanderzusetzen, was gut ist. Ich finde ja auch, teilweise ist es ja, in heterosexuellen Beziehungen zumindest, habe ich schon öfter gehört, dass der Druck ja auch da besteht, sozusagen das gleich zusammen auszuprobieren. Würdest du sagen, lieber mal alleine testen?
Es gibt so Dehner, witzigerweise, so Analdehner. Das sind so kleine Dinger, die man zum Beispiel mal ausprobieren kann, ob man sich da wohlfühlt. Und vor allem, wenn man allein ist, ist man vielleicht auch entspannter am Anfang, dass man mal schaut, tut mir das weh? Vor allem, wenn ich es zum ersten Mal mache, muss ich ja nicht sofort mit jemand anderem das machen, weil ich will ja auch sehen, wie fühlt sich das an? Könnte es schmerzhaft sein? Bin ich überhaupt eine Person, die das gut findet?
Ja.
Finde ich das geil? Also ich verstehe den Reiz an Analsex schon. Das ist nämlich eine der Regionen im Körper, wo wir die meisten Nerven haben, die zusammenlaufen. Das heißt, es ist eine extrem sensible Region. Und honestly, für alle straight people, wenn die Frau in dem Fall zum Beispiel die Empfangende ist, soll sich der Dude auch ein bisschen zusammenreißen und zum Beispiel auch mal was anderes machen, wie zum Beispiel mit der Zunge drüber fahren. Also die Praxis heißt Rimming, das ist ein relativ weit verbreitetes Ding. Ein bisschen herumgehen, ein bisschen mit der Zunge herumspielen. Ganz ehrlich, wenn er schon penetrieren möchte, dann muss er auch was leisten. Dafür ist meine Meinung immer.
Ich finde, das sollte ein Slogan werden von Couchgeflüster. Wenn er penetrieren will, muss er auch was leisten.
Eben. Und ganz ehrlich, ich habe es ja dann vorher schon gewaschen, wie wir geredet haben. Ja. Und deswegen wirklich, er soll sich da auch ein bisschen drum kümmern, weil das, je mehr er vorher macht, umso entspannter ist man selber, weil dann fühlt sich das plötzlich so gut an. Also Rimming ist bei mir eine meiner liebsten Beschäftigungen beim Sex, sowohl aktiv als auch passiv. Das ist ein Gefühl, das so geil. Also ich kann es gar nicht anders umschreiben.
Sehr, sehr gut. Also ja, stimmt. Ich kann dem nur zustimmen. Aber ja, ich finde es halt manchmal sehr schwierig, weil ich glaube, vor allem Frauen in heterosexuellen Beziehungen, wo vielleicht der Partner sich das wünscht, gehen gar nicht davon aus, dass sie vielleicht das mal selber für sich selber alleine herausfinden, sondern versuchen das dann gemeinsam, wie so eine kleine Partnerübung einfach zu sehen. Ich finde es halt dann immer, also ich persönlich kann auch empfehlen, wirklich mal mit Toys zu starten. Mhm. Also so gibt ja diese verschiedensten Analplugs, das müssen nicht immer die größten sein, sondern man kann ja mit so kleinen starten, die so Knob-mäßig aufgebaut sind. Ja.
Ja, weil das Ding ist, glaube ich, es ist halt immer noch ein Tabu, weil früher hat man immer gesagt, das machen nur die Homos. Und dadurch glauben viele Leute halt, das ist was Unanständiges, was Schwieriges, was Problematisches. Niemand redet gern drüber. Alle tun immer nur so, das Arschloch, weil es ist unnötig, ganz ehrlich. Es hat schon einen Grund, warum das so sensitiv ist. Just saying.
Apropos sensitiv, jetzt die Frage, die auch relativ häufig kam. Ist es normal, dass ich nichts dabei spüre und auch keinen Orgasmus bekommen kann?
Ja, also je nachdem. Also es ist so, Frauen und Männer haben ja unterschiedlich aufgebaut. Ein Mann hat ja eine Prostata und bei Männern ist ja die größte Sensation die Prostata. Das heißt, wenn die stimuliert wird, wenn die so ein bisschen raufgeklopft wird, wie beim Schnitzel mit dem großen Penis des anderen, dann…
Oder kleinen
Penis, genau. Alle, all penises are welcome. Ja.
Wobei, wir schämen nicht mehr.
Genau, haben wir auch nie gemacht. Und… Das ist halt eine sehr geile Sensation. Das ist das, wo, also ich hatte schon mal Orgasmen, ohne dass ich mich überhaupt angreifen muss beim Analsex. Das geht schon, das ist auch möglich. Bei Frauen ist es so natürlich, ihr habt keine Prostata. Aber was schon gut ist, ist halt diese Nervenendungen, die in dem Bereich sind, die halt sehr sensibel sind. Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob das allein ausreicht, damit man einen Orgasmus bekommt. Ich nehme an, er muss auch noch woanders stimulieren, also wahrscheinlich den Kitzler, die Vagina, aber nicht mit dem Penis, der im Arschloch drinnen war, weil wir wollen natürlich keine Blasenentzündungen haben oder bakterielle Vaginose und irgendwelche anderen Krankheiten. Das heißt, bitte nur mit den Händen, Fingern, die hoffentlich vorher gewaschen worden sind, und mit dem Mund. Aber diese Kombination könnte helfen, doch noch zum Orgasmus zu kommen, wenn das interessant ist.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es bei mir zumindest so ist, dass ich Orgasmen haben kann, ohne dass noch eine weitere Stimulation stattfinden muss. Ist aber, glaube ich, auch sehr bedingt, wie stark man generell Orgasmen haben kann, ohne Penetration etc. Genau. Weil ich glaube, es kommt auch immer darauf an, es gibt einfach Menschen, die sehr visuell auch geprägt sind oder sehr audiotativ. Also für mich macht es einfach schon geil, die Sache an sich zu machen. Mhm. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, die kriegen einen Orgasmus, wenn man ihnen ein Ohrläppchen herumschnabbelt.
Ich manspanne nicht eure Orgasmen. Also keine Sorge, ich kenne mich da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zu schwul, um zu sagen, wie Frauen Orgasmen bekommen. Aber ich weiß, wie es biologisch funktioniert zumindest. Aber die Leonie hat schon recht, da ist jeder anders. Das heißt, da müssen wir wirklich schauen. Oder man muss sich selbst kennenlernen auch ein bisschen. Ja. Und das ist halt auch ein Teil der Journey.
Ja. Was ich aber sagen kann, ist definitiv, dass die Orgasmen, wenn man Analsex hat und stimuliert werden, anders sind als nur klitorale Orgasmen. Also das, also halt, ja, das kann man schon da hinzufügen, ist aber auch kein Muss. Es ist ja immer so, manche Sachen machen ja auch einfach Spaß. Gut, wir haben sie vorhin schon kurz angesprochen, die Vorbereitungen. Du hast doch kurz das Anulint erwähnt. Würdest du sagen, das sollte man unbedingt vorher mal ausprobieren, bevor man sich an Analsex dran traut? Warum ist es so gut? Und ja.
Also Anulint ist ein bisschen mein eigenes Baby, meine Marke. Das Coole an Anulint ist, es ist eine relativ breite Linie. Da gibt es so tolle Sachen wie eben diese Ballaststofftabletten, aber es gibt auch sozusagen solche Klistiere. Das ist sozusagen ein bisschen ein Ersatz für diese Spülung, die wir vorher angesprochen haben. Die kann man sich hinten einführen und nach 5 Minuten oder nach 5 Sekunden bei mir geben, muss man aufs Klo und dann ist alles draußen. Das heißt, das kann man zum Beispiel so ein bisschen als Vorstufe nehmen, bevor man spült. Weil dann sieht man auch, ob überhaupt was drinnen ist oder nicht. Dann gibt es ja auch so eine kleine Creme. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel verletzt oder wehtut, kann man danach die Anulint-Creme verwenden, mit der man ein bisschen alles abfangen kann. Oder halt eben so einen Waschschaum, mit dem man halt alles ein bisschen reinigen kann. Und wir haben auch Tücher. Das heißt, für die Leute, die nicht so gern Waschschaum verwenden, kann man auch einfach mit einem Tuch, das wir ebenfalls haben, kurz alles drüber wischen, abwischen, reinigen, sauber machen, ohne dass man irgendwas reizt da hinten. Das ist das Wichtigste, weil wenn ich da schon mit Duschgel rangehe, dann tue ich mir jetzt schon, wir trockne alles aus da hinten und dann ist die Verletzungsgefahr sogar deutlich höher nochmal, als wenn ich es richtig mache in der Vorbereitung. Und trust me, bei Analsex ist Vorbereitung key.
Das ist noch so ein guter Slogan. Apropos Risiken etc., wir kommen jetzt auch zu einem wirklich wichtigen Thema, nämlich so den gesundheitlichen Aspekt davon. Ist Analsex unhygienisch und gefährlich?
Ganz ehrlich, wenn man vorher alles richtig macht, wie gesagt, die Vorbereitung, sich ein bisschen auch richtig ernährt und auch die richtigen Ballaststoffe und alles isst, ist es nicht unhygienisch. Ganz ehrlich, das ist einfach auch ein Gerücht. Klar, es sind Bakterien drinnen, aber dafür gibt es auch Kondome zum Beispiel, die man verwenden kann, um zu verhindern, dass es da irgendwie zu Bakterienstämmen kommt, die in den Penis oder sonst wo reinwandern. Für die empfangene Person empfehle ich auch immer Penis, weil natürlich ist das Risiko für Geschlechtskrankheiten immer da, aber das ist auch beim Vaginalsex, das ist ja kein Unterschied. Das heißt, ich kann mir genauso wie bei jedem anderen Sex HIV, Tripper, Chlamydien einfangen oder irgendwelche anderen Erreger. Das heißt, auch hier gilt das Wichtigste, achtet auf Safe-Sex-Praktiken, reinigt euch, sollte ohne Kondom Sex gehabt, also solltet ihr ohne Kondom Sex gehabt haben, geht danach aufs Klo, wenn Sperma drinnen ist. Das ist immer gut, alles raus, alles weg und pflegt auch danach alles. Ich weiß, das Arschloch wird immer gern ignoriert, wenn man sich denkt, weh, aber pflegt es. Wenn da was passiert, dann ist das schmerzhaft. Das Schlimmste, was ist, wenn jemand zu aggressiv ist beim Analsex, wenn dann können kleine, feine Risse entstehen, solche Analfissuren. Und das Problem ist, die sind dann oft gar nicht groß, aber weil eben so viele Nerven dort sind, sind sie extrem schmerzhaft. Das heißt, schmiert euch danach ein, nehmt halt sowas wie die Adolint-Creme oder sonst was. Das hilft euch. Aber nehmt bitte nicht irgendein Produkt, das wieder Parfüm enthält oder irgendeine Handcreme oder sonst was, weil das ist extrem schwierig, trocknet noch mehr aus und führt dann zu noch mehr Verletzungen.
Es gibt einen Grund, warum Gesichtspflege, Handcreme, genau. Handcreme
und Anulin ist, genau.
Voll. Eine andere Frage war auch, und ich meine, du hast es vorhin schon mal angesprochen, was, wenn mir währenddessen ein Unfall passiert?
Ganz ehrlich, Unfall meint ihr wahrscheinlich ein bisschen Dreck oder halt was anderes. Honestly, das gehört dazu. Also jeder Mensch, der das nicht aushält, wenn das passiert, sollte keinen Analsex haben, weil zu 100% kann man das nie verhindern. Und honestly, jemand, der dann da ist und sagt, grauslich, weg mit dem, ganz ehrlich, wenn er das schon grauslich findet, was findet der sonst noch grauslich? Also das ist so, wenn er das will, oder wenn die zwei Personen Analsex haben wollen, dann ist es einfach ein Risiko, das geht man gemeinsam ein und ich finde, das muss man noch gemeinsam ausstehen.
Ja, ich finde auch. Ich finde es auch immer sehr kritisch, wenn Männer irgendwas ekelhaft finden.
Genau.
Weil
dürfen wir auch über keine Vaginas und Vulven und sonst was reden, weil das ist ja immer grauslich, wenn da was ist. Und das ist ja das Schlimmste dran. Und dasselbe gilt halt für Analsex.
Ich finde, man kann schon zum Beispiel, ich meine, das holen wir jetzt ein bisschen aus, aber zum Beispiel, es gibt Menschen, die wollen halt während der Periode nicht unbedingt Sex mit der Person haben. Finde ich okay, wenn das einfach nicht etwas ist, weil da ist es Blut, das verstehe ich irgendwo.
Ja.
Aber man darf es trotzdem nie als ekelhaft oder sonst was betiteln. Das finde ich
Das wirklich, Wording ist es.
Das Wording, wie
ich
immer.
Ich kann nicht sagen, da blutest ja sicher nicht, sondern du, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, wäre es okay, wenn wir in 3 Tagen, oder ich weiß nicht, wie lange dauern die bei jeder Frau unterschiedlich lang, also 3, 4, 5 Tage.
5 Tage ist so der klassische, sagt man, mit Schmierblutungen kann das sein, ja.
Machen wir in 5 Tagen weiter, ich hoffe, du bist mir nicht böse.
Man kann ja auch andere Sachen machen, Intimität kann man auch anders austauschen.
Eben, küssen, schmusen, vielleicht ist das der perfekte Zeitpunkt für Analsex, who knows?
Genau. Du hast es gesagt, Krankheiten, das ist auch ein Faktor, aber das ist einfach der gleiche Faktor wie auch bei Vaginalsex.
Genau, also ich bin da mal, es ist halt für die empfangende Person ist Analsex nochmal kritischer, wenn kein Kondom verwendet wird, weil gerade bei Analsex kann es halt wirklich passieren, dass so kleine Risse entstehen. Und wenn solche Risse entstehen, ist der Körper halt sehr rezeptiv für Geschlechtskrankheiten. Aber das Problem ist auch, dass ein Tripper und Chlamydien dann oft nicht erkannt werden, weil im Analbereich merkt man das halt nicht sofort, dass da irgendwas ist. Das heißt, mein Tipp ist immer generell, wenn ihr ein Couple seid, bevor ihr ungeschützt Geschlechtsverkehr habt, lasst euch testen. HIV ist kein schwules Thema mehr. Die meisten Leute, die HIV bekommen, sind momentan heterosexuelle Frauen. Und das ist ein riesiges Thema. Das heißt, bitte, jede Einzelne, die das hört und noch nie einen HIV-Test gemacht hat und sich vielleicht schämt, zum Arzt zu gehen, geht zur AIDS-Hilfe oder so. Das kann man gratis, anonym, super einfach einen HIV-Test machen. Man sieht eine Nummer, geht hin, kriegt sogar noch am selben Tag das Ergebnis, zehrt euren Freund mit, damit er das auch gleich mitmacht und checkt euch einfach einmal kurz von oben bis unten durch beim Arzt. Und wichtig, wenn ihr beim Arzt seid, sagt es explizit dazu, dass ihr einen HIV-Test machen wollt, weil das wird nicht automatisch mitgetestet, das muss man explizit sagen aus Datenschutzgründen und erst dann darf der Arzt nämlich den HIV-Status abklären und wirklich macht es, weil es ist richtig, es ist kein schwieriges Ding, es ist auch kein Todesurteil mehr, es gibt perfekte Medikamente, die Leute leben ewigst lang, ganz normale Lebenserwartung, also habt keine Angst, macht es einfach.
Es ist super wichtig. Ein Thema, was ja mich immer wieder beschäftigt, ist die Syphilis. Ich weiß, Leute, die den Podcast hören, wissen, dass ich irgendwie einen weirden Faible für diese Krankheit habe. Aber das ist zum Beispiel eine Krankheit, die jetzt auch kaum mehr erkannt wird von Ärzten oft. Und es ist aber
Hausärzte, aber Syphilis ist gerade im Kommen. Also es ist gerade eine Syphilis-Epidemie ein bisschen in Wien. Syphilis kann man halt auch durch extrem wildes Schmusen schon weitergeben. Ja. Das heißt, es ist jetzt nichts, was man nur durch Sex weitergibt. Ja. Syphilis erkennt ihr vor allem, jetzt kommt der Genetiker in mir raus, endlich. Syphilis erkennt ihr an so kleinen Ausschlägen, die ihr meistens auf der Haut, im Mund oder in dem Bereich bekommt, wo ihr euch hauptsächlich oder initial vielleicht das eingefangen habt. Syphilis ist super easy heilbar. Das ist einfach eine Penicillin-Shot, den man bekommt. Meistens wird das in das Hinterteil gespritzt und dann kriegt man noch ein zweites dazu, vielleicht was Orales und dann ist es geheilt. Wenn ihr aber sowas bemerkt, geht sofort zum Arzt. Syphilis ist am Anfang super leicht handelbar. Je später ihr das macht oder je später ihr zum Arzt damit geht, umso schwieriger wird die Behandlung und umso problematischer können auch die Folgeeffekte sein.
Ja, es gibt ein sehr interessantes Beispiel von einer französischen Prostituierte beim Zweiten Weltkrieg. Die hat das am Rücken gehabt, weil sie sich dort das eingefangen hat. Und die hat das, also dadurch, also ich habe mich halt mit den Bildern beschäftigt, wo man das überall haben kann. Kommt immer darauf an, wo man sich halt angesteckt hat.
Genau.
Also,
und es geht wirklich einfach weg. Also früher war es ein Todesurteil, aber heutzutage ist es so wurscht. Das ist so eine kleine Behandlung. Das kriegt jeder Zweite, kommt mir schon vor in meinem Freundeskreis. Ich habe es zum Glück noch nie gehabt und ich hoffe, dieser Kelch geht für immer an mir vorüber. Bitte.
Ich finde es so lustig, ich bin letztens auch neben jemandem gesessen und ich habe wieder, weil ich weiß nicht wieso, die Hexenverfolgung und Syphilis, das sind einfach meine Party-Talk-Themen. I don't know why.
Hey du, hast du auch schon mal Syphilis gehabt?
Gott sei Dank auch noch nicht gehabt, aber er hat auf einmal gesagt, so, boah, ja, das hatte ich letztens. Und ich war so, oh mein Gott, mein erster Syphilis-Mensch. Und ich war voll neugierig. Und ich glaube, ich war ein bisschen sehr weird dabei. Aber Gott sei Dank ist ein guter Bekannter von mir und er hat es nicht sehr schlimm gefunden, dass ich ihn so ausgefragt habe. Aber ich war so, oh mein Gott, that's my life-changing moment hier. Mhm. Endlich sitzt jemand vor mir und hat so. Egal, man sollte sich nicht so sehr freuen, wenn jemand Syphilis hat.
Wow, endlich bin ich auch einer von diesen.
Aber es gibt ja auch andere gesundheitliche Risiken. Mhm. Ein Thema, was oft gefragt worden ist, kann ich davon Hämorrhoiden bekommen?
Okay, also das ist immer das Witzigste, diese Frage. Also Hämorrhoiden hat jeder Mensch. Mhm. Hämorrhoiden sind das wichtigste Tool deines Körpers, um zu verhindern, dass du inkontinent wirst. Das heißt, hinten einfach alles rausfließt. Hämorrhoiden sind sogenannte kleine Blutpölsterchen. Die sind immer so ein bisschen angeschwollen und das ist wie so eine Art Barriere, also das Tor zu deinem inneren Darm. Und das Ding ist, Hämorrhoiden können natürlich sich vergrößern oder krankheitsbedingt sich vergrößern. Das passiert aber meistens, wenn sie verletzt werden, regelmäßig und dadurch dann immer größer, weil sie immer sich mehr entzünden. Mhm. Deswegen nochmal, ganz, ganz wichtig, Gleitgel, Gleitgel, Gleitgel. Weil wichtig ist es wirklich, dass ihr schaut, dass ihr keine Hämorrhoiden verletzt. Wenn man aber trocken einfach irgendwas macht, entstehen halt kleine Risse, die entzünden sich, dann werden diese Polster größer. Und bei Hämorrhoiden ist es so, es gibt 4 Stadien der Hämorrhoiden. Das heißt, normal, gesund sind 1 und 2. Da ist auch nichts zu machen. 2 ist schon ein bisschen vergrößert. Dann gibt es Stadium 3. Da beginnen sie schon ein bisschen stark zu wachsen, können sogar zu Problemen führen beim aufs Klo gehen. Und dann gibt es noch Stadium 4. Da wachsen sie sogar raus und dann müssen sie wegoperiert werden teilweise. Und das ist dann halt wirklich schwierig, weil dann können wirklich Leute inkontinent werden. Das Ding ist, das kriegt sie nicht nur von Analsex. Damit die Hämorrhoiden nicht, genau, Schwangere haben sowieso fast sehr oft, 50-60% kriegen Schwangerschaftshämorrhoiden. Ja. Die gehen aber auch wieder zurück bei schwangeren Frauen. Gleichzeitig aber auch, wenn ihr euch falsch ernährt, wenn ihr nicht genug Ballaststoffe zu euch nehmt, kriegt ihr ja Verstopfung. Das heißt, die Leute müssen dann viel mehr pressen. Und das Pressen führt dazu, dass diese Hämorrhoiden zu stark vergrößert werden, verletzt werden und sich stark dass sie sich nicht gescheit zurückbilden können. Mhm. Und wichtig ist wirklich auch, wenn ihr aufs Klo geht, geht es erst, wenn ihr wirklich müsst. Setzt euch nicht hin und fangt es extrem arg zu pressen, weil ihr euch denkt, ihr müsst in 15 Minuten das Haus verlassen. Das ist extrem schwierig. Und das Problem ist, in Österreich essen die Leute viel zu wenig Ballaststoff. Also wenn ihr jetzt keine Vegetarier seid, die viel Gemüse zu euch nehmen, ist die Chance hoch, dass ihr von 30 Gramm, die empfohlen sind, die teilweise auch noch zu wenig sind, vielleicht nur 10 schafft's. Weil ein Semmel, Brot, Wurst, Käse, blablabla, haben alle 0 Ballaststoffe. Auch eine Gurke zum Beispiel hat 0 Ballaststoffe. Mhm. Ihr müsst wirklich ballaststoffreiche Lebensmittel essen.
Magst du ein paar aufzählen für unsere
Lieblinge? Ja klar, viel Gemüse, Brokkoli, Kohl, Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Hafer, Vollkornbrot, Vollkornprodukte. Das heißt, vielleicht könnt ihr statt einer normalen Pizza mal eine Vollkornpizza essen. Also wirklich alles, was irgendwie nicht Kohlenhydrat isst, sondern Gemüse oder Fleisch oder Käse oder Milch enthält meistens Ballaststoffe und je mehr ihr davon esst, umso besser für euren Körper. Weil Ballaststoffe, die sind auch generell wichtig für euren Darm, weil Ballaststoffe sind auch eine Nahrung für eure Darmbakterien. Das heißt, je mehr Ballaststoffe ihr esst, umso mehr gute Darmbakterien bekommt ihr und umso gesünder wird alles. Vom Darm geht auch eure Haut aus. Das heißt, viele Leute haben oft auch Akne, weil sie extrem ungesunde Darmmikroflora haben. Ja. Das heißt, esst Ballaststoffe, wenn ihr Akne habt oder unreine Haut oder andere Probleme, weil je gesünder euer Darm ist, umso gesünder seid ihr insgesamt. Der Darm ist nicht umsonst das zweite Gehirn, wie man oft sagt, von uns Menschen und hat so viel Einfluss, auch euer Immunsystem, weil die Bakterien im Darm sind sozusagen das erste Training für eure Antikörper, also für eure Immunabwehr. Und dort entscheidet sich, wie gesund ihr seid und wie gesund ihr altert. Auch Alterung hängt vom Darm ab. Und deswegen waren auch diese Ballaststofftabletten vom anderen Fall für mich so ein wichtiges Thema, weil oft gibt es dann diese grauslichen Drinks, die richtig ekelhaft schmecken oder die einfach auch so nach Zement ausschauen. Ja. Und mir war es wichtig, dass man richtig easy einfach 1-2 Tabletten schlucken kann und dann hat man genug Ballaststoffe zu sich genommen. Ich nehme 2-3 pro Tag, wie ich vorher gesagt habe. Und seitdem nie wieder ein Problem gehabt. Also ich habe früher öfter ein bisschen Verstopfung gehabt und so, alles weg. Ich rede auch sehr offen über dieses Thema.
Ja, wo ich Anolind echt super fand, war, ich habe das in der Weihnachtszeit getestet.
Ah, okay.
Und ich fand es halt angenehm, weil es dieses Völlegefühl ein bisschen wegreduziert hat. Also dieses, man kennt es eh, das ganz Klassische, man isst ein bisschen mehr, weil halt auch
und
mehr
fettig.
Und das ist bei mir halt, also ich reagiere auf fettiges Essen hardcore. Mhm. Also bei mir, ich bin auch deswegen so diese ganz klassische Asian Food, was wirklich mit viel Fett rausgebraten wird, diese gebratenen Nudeln, das kann ich auch oft zum Beispiel auch gar nicht essen, weil dann schießt es mal alles raus, als ob es kein Morgen gibt. Aber zu Weihnachten war es einfach so angenehm. Ich habe die Anolind-Tabletten von dir damals zugeschickt bekommen und ich habe mir gedacht, probiere ich aus. Und es hat echt, es war einfach ein angenehmes Gefühl. Mein Körper war im Balance und ich hatte dadurch das Gefühl auch, dass das irgendwie alles smoother war, wenn man das so nett umschreiben darf, bevor ich wieder irgendwas sage, mit rausschießen. Ja. Gut, aber das Thema Psyche ist ja auch ein großer Aspekt bei Analsex. Eine Frage, die auch von ein, zwei Lauschis auch kam, und zwar, wie finde ich heraus, ob ich es wirklich will oder nur denke, ich sollte es probieren?
Schwierig. Man soll euch nie dazu zwingen. Das heißt, ihr müsst wirklich auch in dem Mindset sein, dass ihr wirklich bereit seid dafür und dass ihr das auch wollt. Weil Analsex, das Wichtigste ist Entspannung. Weil wenn ihr nicht entspannt seid, verkrampft sich alles da und dann tut es nur weh und ist nicht geil. Das heißt, honestly, schaut es euch mal an, berührt es, gehen wir zu dem Thema von vor zurück, macht es einmal alleine, schaut mal, ob euch das überhaupt gefällt, ob euch diese Berührung gefällt, ob euch da dieser kleine Analdehner gefällt, bevor ihr das einfach mit dem anderen macht. Oder redet offen mit eurem Partner, Partnerin und sagt, hey du, potenziell könnt mich interessieren, wollen wir mal beim nächsten Mal schauen, dass wir ein bisschen was da in die Richtung machen, berühren und wenn ich aber Stopp sage, ist vorbei. Und das ist wichtig, wirklich offene Kommunikation und den Leuten sagen, du, wir testen es, aber sobald ich sage, ich mag nicht, hör mal auf. Einfach damit ihr auch mental darauf vorbereitet seid. Und wenn ihr beim ersten Mal euch denkt, stopp, euch aber dann später denkt, doch, ich will doch, probiert es nochmal. So oft, bis ihr fix wisst, ihr wollt es oder ihr wollt es nicht, weil zwingen soll euch nie wer dafür oder dazu.
Eine Frage war auch, wie kann ich mich hier mental entspannen? Ich bin oft so verkrampft, weil es fühlt sich so dreckig an.
Also das Wort dreckig ist in dem Fall eben schwierig, weil ich finde, das ist nur, dieses dreckig wird gern gesagt, weil das immer früher so, die Homos machen das. Also das ist in diese Schmuddelecke geschoben worden. Und oh mein Gott, da kommt ja der Rest vom Körper raus sozusagen. Ganz ehrlich, aus der Vagina kommt Blut und Urin, aus dem Arsch kommt halt Scheiße. Ich sag's jetzt, wie es ist relativ wurscht. Also es ist alles, wie gesagt, mit der richtigen Preparation ist es hygienisch und sauber. Und deswegen finde ich das Wort dreckig halt in dem Sinn nicht so nötig. Psyche, wie gesagt, entspannen. Also kommt runter, trinkt seinen Wein, habt einfach Spaß. Fun Fact, ich hatte ganz am Anfang das erste Mal, wie ich Analsex gehabt habe, war ich so nervös. Da war ich damals, glaube ich, der Empfangende. Ich mache beides. Und ich habe damals Gras geraucht, bevor ich es gemacht habe. Und dann war ich so entspannt. Dadurch war das so angenehm, das Ganze. Und ja, ich rauche nicht mehr, liebe Regierung, falls es irgendwann jemand hört oder Polizei. Das war ein einmaliges Ding. Zwinker, ja. Zwinker. Und Das war das
Ding. Ich wollte gerade sagen, wir fordern hier keine Menschen auf, Gras zu konsumieren.
Nein, das war nur mein Ding. Ich habe mich damit entspannt, weil ich trinke kaum Alkohol, das schmeckt mir nicht. Und das war damals so, ich habe da geraucht mit jemandem, den ich hot gefunden habe. Und ich war dann so entspannt. Wir haben länger darüber geredet, dass wir es mal probieren. Und das war dann der Abend, wo wir es probiert haben. Und das hat mich mega entspannt. Man muss einfach seine eigene Entspannungstechnik finden, die da hilft.
Ich würde Yoga da davor machen.
Perfekt. Wenn dir das hilft, go for it, ganz ehrlich.
Ja, also ich würde sagen, so mental sich zu entspannen, ich weiß, dass das in der Situation oft schwerfällt, genau. Eigentlich eher auch mal sagen, wie du es eh gesagt hast, vielleicht mal sagen, hey, ich würde das gerne ausprobieren, genau. Mal droppen und dann einfach schauen, wann es sich gut anfühlt, dann kann man ja auch sagen, hey, du, ich hätte eigentlich jetzt voll Lust, das mal auszuprobieren, weil man spürt ja, ob man entspannt ist. Mhm. Finde ich halt auch wichtig, dass man das, wenn man das halt ausprobieren möchte, das vielleicht schon mit jemandem haben sollte, mit dem man eine gewisse Vertrauensbasis hat. Ich glaube, es ist sehr schwierig, sich zu entspannen bei jemand Fremden.
Genau. Ich habe auch nie Analsex beim ersten Date, weil ich fühle mich da dann nicht wohl. Also obwohl ich das schon so oft gemacht habe, muss ich 100% entspannt sein. Das heißt, ich mache Analsex meistens nur mit Leuten, die ich regelmäßig sehe oder die ich schon öfter gesehen habe, wo ein gewisses Vertrauen da ist. Weil ich bin da auch jemand, der extrem verkrampft.
Ja, ich meine, es gibt Menschen, die sagen so, mir ist lieber jemand Fremdes, mit dem ich mich nicht mehr rechtfertigen muss.
Da ist jeder anders.
Ja, aber prinzipiell vielleicht, ich glaube, die Mehrheit ist schon, wenn man jemanden vertraut, entspannt man sich mehr.
Genau.
Aber wie du es auch gesagt hast, man soll es nie für jemanden machen, sondern nur für sich selber. Aber wie sage ich es meinem Partner, dass ich es mal ausprobieren will, ohne dass es komisch wirkt? Und jetzt nämlich auch in zwei Richtungen gedacht, wenn ich als Frau gerne mal penetrieren würde.
Ja, ganz ehrlich, Pegging ist, wenn du ja wen penetrierst mit einem Dildo oder halt einem Strap-on oder sonst was, ist auch nichts Problematisches, finde ich, also ganz normal. Ich weiß auch, warum das immer so tabuisiert wird. Es gibt auch viele heterosexuelle Männer, die es eh gerne mal probieren wollen, sich aber nicht drüber reden trauen, weil es immer noch, bist du leicht schwul, weil du das willst, ha, ha, ha. Ja. Nein, ist er nicht, er hat einfach eine Prostata und es kann geil sein, Punkt. Wichtig ist, findet einen passenden Moment, wenn beide entspannt sind. Vielleicht im Urlaub, vielleicht sitzt sie gerade in einem Whirlpool allein oder in der Therme oder sonst wo. Beide sind gut drauf, beide sind happy. Sprecht es an, redet es ganz normal drüber, als wäre es das Normalste auf der Welt. Wirklich so, hey du, ich habe mir mal gedacht, das könnte interessant sein. Hast du das schon mal probiert? Hast du dir das schon mal gedacht? Hast du schon mal ausprobiert? Vielleicht hat er es ja schon mal ausprobiert und sagt es nicht, weil er sich halt dafür schämt, weil er es halt in seinen vorherigen Beziehungen nicht gemacht hat. Also gemacht hat, aber jetzt sich nicht mehr trauen, weil es ihm tabuisiert wird. Mhm. Also wirklich, greift einen guten Moment, wo beide gut drauf sind, beide entspannt, vielleicht nicht mitten im Streit oder mitten im Sex, weil das kann dann auch ein bisschen Stress, wenn man so mittendrin sagt, darf ich dich jetzt da hinten rein? Das ist nicht der perfekte Moment. Mhm. Wirklich, sucht den Moment, redet drüber, seid offen und habt keine Angst. Also es sind eure Feelings, eure Wünsche, eure Gelüste und die darf euch niemand schmadig reden, weil es ist letztlich trotzdem euer Körper und ihr könnt damit machen, was ihr wollt.
Ja, also es gilt ja in beide Richtungen. Also sowohl wenn man penetrieren möchte, als auch penetriert werden möchte, vice versa, genau. Sollte man einfach das vielleicht lockerflockig ansprechen. Gilt halt auch für beide. Also
genau.
Wenn ein Typ das gerade hört und sich denkt, boah, ich würde so gerne, dass meine Freundin das mal macht und sich bis jetzt nicht getraut hat, vielleicht mal einbringen. Vielleicht diesen Podcast drüber schicken, so ganz smooth. So. Genau. Hey, hast du das gehört? Das klingt voll spannend.
Wichtig ist nur, nein heißt nein. Das heißt, wenn jemand sagt, er möchte das nicht, dann möchte er das nicht. Wenn ihr aber sagt, ihr müsst es trotzdem oder ihr wollt es unbedingt probieren, ehrlich reden, vielleicht findet man da eine Lösung, dass man vielleicht den Dritten einladet oder auch eine Beziehung öffnet, keine Ahnung. Also da ist jeder anders.
Geöffnet wegen Analsex.
Ja, du, lach nicht. Ich kenne viele Pärchen, die wegen Kinks, also bestimmten Vorlieben, die sie haben, ihre Beziehung geöffnet haben. Dann dürfen sie diese Vorlieben halt anderweitig ausleben. Und alles andere findet in der Beziehung statt. Also es ist alles
möglich. Aber ich glaube, das ist, ohne jetzt unseren Lausches zu viel abzusprechen, wenn man nicht so offen über Analsex redet, wird man nicht gleich die Beziehung öffnen.
Nein, aber das ist einfach, wenn einmal dieser Moment kommt, redet es drüber.
Ja, voll. Ja, aber was tun, wenn mein Partner Analsex will und ich aber noch super unsicher bin?
Ja, das hatten wir vorher so grob das Thema. Also wie gesagt, ich bleibe dabei, nein heißt nein, aber wenn ihr das Gefühl habt, es könnte euch interessieren, Regeln aufstellen. Also wirklich dieses, wenn du Stopp sagst, ist vorbei. lasst euch einfach entspannt einmal drauf ein, schaut, was passiert, go with the flow. Wenn es euch too much wird, abbrechen und dann ein anderes Mal wieder starten, wenn noch Interesse besteht. Mhm. Einfach einmal schauen, wie sich das anfühlt. Vielleicht einmal berühren, einmal mit der Zunge, dann langsam irgendwas Kleines einführen, nicht zu rapide und nochmal Gleitgel, Gleitgel, Gleitgel. Also das ist für mich das Wichtigste bei diesem ganzen Ding, Gleitgel.
Und ballaststoffreiche
Ernährung und danach bitte pflegen, nehmt Anulincreme. By the way, Anulin ist nicht nur für Analsex gedacht, sondern generell, wenn ihr Probleme da hinten habt, könnt ihr das jederzeit nehmen.
Ja, gut gesagt. Ich glaube halt auch, die Frage ist, die man sich vielleicht auch stellen darf, ist, warum fühle ich mich unsicher? Mhm. Weil ich glaube, wir sind schon wieder auf dem Thema von vorhin auch so mit
Tabu
etc. Wieso glaubst du, wird es einfach so oft auch als Tabu gesehen?
Viel ist auch religiös bedingt, glaube ich. Viele Leute wachsen damit auf und sagen, Sex ist zwischen Mann und Frau, Sex ist dafür da, Kinder zu produzieren. Ist es aber nicht. Sex ist auch für meiner Meinung nach etwas Sinnliches, etwas Leidenschaftliches, etwas, das man genießen und entspannen soll dabei. Mhm. Sex ist für mich auch wichtig, um meine mentale und innere Balance aufrechtzuerhalten. Mhm. Und viel zu oft, vor allem in Ländern, die halt religiös geprägt sind, leider auch Österreich früher noch oder auch islamisch, es ist nicht nur christliche Religion, alle Religionen fast, tabuisieren gern Sex, der nicht der Fortpflanzung dient.
Ja.
Das ist aber ein Blödsinn, weil das ist einfach so ein verrücktes Konstrukt, wo die Leute auch glauben, die Frau ist dazu da, um Kindermaschine zu sein und 50 Kinder daraus zu ballern. Nein. Ihr habt einen Körper, ihr habt Sinnlichkeit, ihr wollt Sex. Das habe ich letztens wieder gehabt bei einer Comedy-Show. Da hat wieder irgendwer angefangen, eine Frau damals sogar. Ja, ich bin eine Frau, ich habe nicht so oft Sex. Und ich so, Alter, red nicht so. Das ist so ein Stereotyp. Wenn du es nicht magst, gerne. Aber dann sag, du magst es nicht. Aber nicht, ich bin Frau und deswegen mache ich das nicht.
Ja.
Sex ist was, das für alle da ist. Sex sollten wir enttabuisieren. Ich finde es immer noch so schade, dass so viele Leute immer Angst davor haben, drüber zu reden, weil es ist einfach so unnötig.
Ja, ich finde es ja voll krass, weil ich habe, also dadurch, dass wir den Podcast ja doch schon 6 Jahre machen und ich kann eins sagen, Frauen lieben Sex.
Genau.
Das ist vielleicht die Frage, lieben sie Sex mit dem Menschen, den sie es gerade an ihrer Seite haben?
Eben.
Weil ich habe auch letztens dazu wieder ein Interview gesehen, das ist von der, wie heißt denn die? Die Sina liebt sie und jetzt ist mir ihr Name entfallen, ist eine Psychologin, die extremst darauf spezialisiert und sie sagt auch, die ist schon etwas älter, sie sagt auch so, in ihrer Praxis, du musst dich halt fragen, was steckt immer dahinter und Frauen mögen in Wahrheit Sex, nur oft eben nicht den Sex, den sie bekommen.
Genau.
Also es hat schon was mit der eigenen Sinn. Und natürlich gibt es auch Menschen, die gar keinen Sex wollen. Es sollte es auch geben, ist auch okay.
Ganz ehrlich, geht's in die Welt der Pornografie und nicht, ich meine jetzt nicht diese Billo-Pornos von Pornhub, wo alle nach einem Skript immer dasselbe machen. Es gibt so viele neue Seiten. Schaut euch mal an, was Leute dort machen, was vielleicht euch interessiert, was sind eure Sehnsüchte, was sind eure Kinks, was ist das, was ihr wollt. Vielleicht liebt ihr Nippleplay, vielleicht liebt ihr es, wenn, ich weiß es nicht, jemand anuriniert, das ist ja alles wurscht. Ihr müsst nur herausfinden, was ist euer Ding, was ist das, was euch wirklich antört. Mhm. Und dann ist das Wichtige, entweder mit eurem bestehenden Partner oder wenn ihr noch keinen habt, einen Partner zu finden, der offen ist dafür und das zumindest nicht ausprobieren will, weil auch eure Sehnsüchte sind es wert, ausprobiert zu werden. Und es gibt meiner Meinung nach wenig Tabus, außer ihr verletzt jetzt andere Menschen und die wollen das nicht mit euren Bedürfnissen. Aber alles, was ihr wollt und euch wichtig ist, versucht das auszuleben oder zumindest kennenzulernen, eure Seite.
Ja, man sollte auch vielleicht dazu sagen, hinterfragt eure Sexualität außerhalb von einem Male Gaze, weil das ist halt auch so etwas, weil Frauen schon leider, vor allem auch junge Frauen mit diesen, sage ich jetzt mal 0 auf 15 Pornos aufwachsen und glauben, das muss einem gefallen. Wir haben das in einer Podcast-Folge besprochen, feministischer Sex mal, das war ein Live-Auftritt und da war es auch das Thema, ja, wie sehr eigentlich Pornos einen beeinflussen. Und zum Beispiel, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn man aufhört, Mainstream-Pornos zu schauen und sich wirklich mal hinterfragt und das mal ausblendet, ändern sich nochmal sexuelle Bedürfnisse.
Ich bin Ü30 und ich lerne immer noch neue Kinks von mir kennen, die ich vorher nicht gehabt habe oder nicht gekannt habe. Und das ist ein wandelnder Prozess. Ja, also es ist ein wandelnder Prozess. Ich war mit 20 war ich ganz anders als jetzt. Also ich habe auch ganz anderen Sex gehabt als jetzt. Jetzt traue ich mich auch dazu zu stehen generell. Also bei mir ist ein bisschen eine persönliche Metamorphose. Darum habe ich auch kein Problem, über dieses Thema zu reden.
Ich finde es im Übrigen sehr schön, dass du heute hier bist. Danke dir dafür. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Thema Analsex, könnt ihr uns natürlich jederzeit schreiben auf couchgeflüster.vienna und alle Infos zu Anno Lindh und sowieso findet ihr in den Shownotes.
Ihr könnt auch gerne mir direkt schreiben, sebastian.hume auf Instagram, dort und mir Fragen stellen, wenn ihr wollt. Also ich bin da sehr entspannt und ich gebe auch nichts weiter, keine Sorge.
Okay, und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.
Ciao.